Herzlich willkommen in der Stammi zu unserem Livestream-Gottesdienst. Wir starten gerade mit diesem Thema. Vor vielen Jahren, es war an einem Seniorenausflug in die Glasbläserei Hergiswil. Es wurde mir dort langweilig, weil ja, es ging einfach etwas lange und so beschloss ich irgendwann kurz vor der Rückfahrt doch noch durch das Museum der Glasi zu schlendern. Ich wusste nicht, auf was ich mich dort einlasse, stellte mich an vor dieser Tür, so eine automatische Schiebetür. Sie ging auf, ließ uns ein und dann ging sie zu und plötzlich waren die Besucher wie so in einer Eingangsschleuse. Ich machte noch einmal ein paar Schritte zurück, um zu schauen, geht die Tür wieder auf, aber die ging nicht mehr auf. Okay, dachte ich, hier gibt es keinen Weg zurück. Ich schaute auf meine Uhr und stellte fest, ich habe noch 5 Minuten Zeit, bis der Reisecar abfährt. In diesem Moment ging zum Glück vor uns eine weitere Tür auf und wir konnten eintreten in die erste Szene dieses Multimedia-Museums. In diesem Moment begrüßte uns eine freundliche Stimme für diese Show und sagte, in den nächsten 45 Minuten werden wir Sie durch diese Szenen führen. Es wurde mir mulmig. Nein, ich bekam richtig Angst. Ich schaute, wo gibt es hier einen Ausgang? Und ich stellte fest, dieser Raum besteht nur aus Wänden. Oh, mein Puls stieg. Ich dachte, wie komme ich nur hier raus? Und zum Glück irgendwann, nachdem da so ein paar Bilder und Texte abgelaufen waren, schob sich eine Wand auf die Seite und eröffnete uns den nächsten Raum. Ohne Türen, ohne Fenster. Ein dunkler Raum, der dann wieder mit Szenen beleuchtet wurde und so ging das Schritt für Schritt. Anstatt mich auf den Inhalt dieser Schritte zu konzentrieren, das wäre der eigentliche Sinn gewesen, konzentrierte mich Raum für Raum nur um eine einzige Frage. Wo gibt es hier einen Ausgang? Wo gibt es hier eine Tür? Wie komme ich hier heraus? Schweißgebadet tigerte ich in diesen Räumen auf und ab. Die Leute schauten mich irritiert an, aber ich wusste ja, ich muss hier raus. Am Ende, nach 45 Minuten, mit einer Überdosis Adrenalin und mit einer gefühlten Unterzuckerung wie nach einem Marathon, taumelte ich aus diesem Museum heraus im Bus und setzte mich an meinen Platz. Der Bus fuhr ab und während der Heimfahrt gingen mir ganz viele Gedanken durch den Kopf. Ich saß da ganz still und plötzlich sprach diese Situation zu mir, das, was ich gerade erlebt hatte. Und es wurde für mich zu einer Lektion, die mich seither durch mein Leben begleitet. Irgendwie stellte ich, so wie in diesem Museum, verhalte ich mich oft auch in den schwierigen Zeiten meines Lebens. Es gibt für mich in den schwierigen Zeiten meines Lebens nur eine Frage, wie komme ich da raus und zwar so schnell wie möglich. Und mein Gebetsrepertoire in Krisenzeiten ist oft beschränkt auf diesen einen Satz, bitte Gott, mach das Ding weg und zwar schnell, jetzt, sofort. Und in diesem Reisebus fiel mir wie Schuppen von den Augen, dass es in Krisenzeiten eigentlich um etwas anderes geht. Dass da ein Inhalt reingepackt ist, dass da ein Gott ist, der in der Krise zu mir sprechen möchte, aber ich kann ihn nicht hören, weil ich nur auf den Ausgang fokussiert bin. Und ich habe festgestellt, dass ich dadurch die Krisenzeiten in meinem Leben nicht verkürzt habe, wahrscheinlich eher verlängert, aber vor allem habe ich sie zu wertlosen Zeiten gemacht, zu verschwendeter Zeit. Und ich wollte meiner heutigen Predigt eigentlich den Titel geben, Krisen sind Chancen. Und ich schreckte zurück, weil ich gedacht habe, das ist zu einseitig. Denn Krisen sind nicht einfach nur Chancen. Krisen können auch absolute Zeitverschwendung sein. Krisen können total destruktiv sein. Krisen können uns noch tiefer in unsere Probleme, die wir schon haben, hineinstürzen. Deshalb habe ich den Titel darüber geschrieben, wie Krisen zu Chancen werden, denn Krisen sind nicht automatisch Chancen. Da braucht es gewisse Grundeinstellungen und gewisse Entscheidungen in unserem Leben, damit sie zu Chancen werden. Ich möchte heute Morgen uns alle mitnehmen in eine Geschichte in der Bibel. Ich glaube, jetzt ist es Zeit, dass wir eintauchen in die Geschichten der Bibel, dass wir uns Zeit nehmen, Gottes Wort zu lesen. Die Geschichte ist über 3000 Jahre alt. Sie spielt in Israel aus dem Leben des Königs Davids, und zwar bevor er zum König eingesetzt wurde. Er war schon gesalbt als König, aber noch nicht eingesetzt. Es war eine Zeit, er floh vor seinem Vorgänger Saul, und irgendwann hatte er es einfach satt, immer davon zu laufen. Und so entschied er sich, in das Land der Philister zu ziehen, wo Saul ihn nicht mehr suchen wird. Und so zog er zum König Achish, und mit ihm waren ungefähr 600 Männer mit ihren Familien. Und diese Männer werden in 1. Samuel 22, Vers 2 wie folgt beschrieben. Und es sammelten sich bei ihm, bei David, allerlei Männer, die in Not und Schulden und verbitterten Herzens waren, und er wurde ihr Oberster. Tolle Truppe. Der zukünftige König von Israel mit frustrierten, abgehalfterten, verschuldeten Menschen um sich herum. Es war gerade mal wieder Krieg, und um zu überleben, diente sich David mit seiner Truppe als Söldnerarmee den Philistern an. Und er sagt, ich werde für euch kämpfen. Und damals war das so, dass dann der mitgekämpft hat, etwas von der Beute bekommen. Aber die Philister, die haben David nicht getraut. Und so haben sie ihn einfach weggeschickt. Und so stand David da, frustriert mit seinen Männern. Und genau hier beginnt die Geschichte von heute Morgen. David und seine Leute brachen frühmorgens auf, heißt es in der Bibel. Und sie wanderten mit ihrer Kampfausrüstung 3 Tage Richtung Süden in die Heimat. Für alle, die im Militär waren, die wissen, was das bedeutet, das können wir uns vorstellen, sind so 3x50 Kilometer Marsch einfach hintereinander. Und nun stellt sich die Szene wie folgt dar. Diese Stadt Ziklag, die ihre Heimat war, die war in so hügeligem Land. Und wir müssen uns vorstellen, jetzt kommt David mit seinem Tross über den letzten Hügelkamm. Und sie freuen sich alle, endlich ihr Zuhause zu sehen. Und als sie über diesen Berg rüberschauen, bleibt ihnen der Atem stocken, denn das, was sie dort sehen, das können sie nicht fassen. Sie schauen auf ihre Stadt, und die Stadt ist schwarz. Und über dieser Stadt liegen Rauchschwaden. Die Stadt wurde ausgeraubt, angezündet. Das kann nicht wahr sein. Ich stelle mir vor, wie in Trance liefen diese mutigen, tapferen Krieger in ihre Stadt und können es nicht glauben und nicht fassen, was sie da gerade gesehen hatten. Und je mehr sie in die Nähe dieser Stadt kommen, umso mehr nehmen sie es wahr mit allen Sinnen. Sie riechen diesen beißenden Geruch des Rauchs. Ihre Augen fangen an zu tränen, und dann stehen sie plötzlich in den Ruinen ihrer Stadt. Und wir lesen da in 1. Samuel 30, Vers 1. Als nun David mit seinen Männern am dritten Tag nach Ziklag kam, waren die Amalekiter eingefallen ins Südland und in Ziklag und hatten die Stadt eingenommen und mit Feuer verbrannt und hatten die Frauen und alles, was in der Stadt war, klein und groß, gefangen genommen. Sie hatten aber niemand getötet, sondern sie weggeführt und waren des Weges weitergezogen. Nun stehen ausgepowerten Männer nach einem 3-Tage-Marsch vor den Ruinen in ihrer Heimat. Also wenn das keine Krise ist, was ist dann eine Krise? Und in diesem Moment, wo sie dastehen und das Ganze auf sie einbricht, da kommt in ihnen eine unglaubliche Wut, ein Zorn hoch, Gefühle, die man nicht mehr kontrollieren kann. Und sie brauchen jemanden, gegen den sie diesen Zorn richten können. Und nun richtet sich dieser Zorn auf ihren Anführer, auf David. Und wir lesen in 1. Samuel 30, Vers 6. Und David geriet in große Bedrängnis, weil das Volk ihn steinigen wollte. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert, ein jeder wegen seiner Söhne und Töchter. Was wir hier vor uns haben, das ist eine Krise nach Drehbuch. Die schweizerisch-US-amerikanische Psychiatrin Elisabeth Kübler-Ross, sie hat in ihrer Trauerforschung Grundmuster emotionaler Kurven in Krisenzeiten beschrieben. Und diese Erkenntnisse wurden in der Zwischenzeit von verschiedenen Disziplinen übernommen, adaptiert und auch verfeinert. Es ist so eine Kurve, die die Menschen durchmachen in Krisenzeiten. Und es ist das, was wir auch jetzt gerade wieder in dieser Zeit, in dieser Corona-Krise, auch in unseren persönlichen Betroffenheiten erleben. Das Erste, was beschrieben wird in dieser emotionalen Kurve, ist etwas, das ist dieser erste Punkt, Vorahnung. Ich kann mir vorstellen, dass die Krieger Davids, die haben schon länger geahnt als vor dieser Hügelkette, da ist etwas nicht in Ordnung. Vielleicht haben sie irgendwo die Rauchsäulen gesehen und da war eine innere Unruhe. Aber das Typische in der Vorahnung ist, das verdrängen wir. Das wollen wir nicht wissen. Wir wollen uns auf das, was wir erwarten, konzentrieren. Und so kommen sie über diesen Hügelkamm und dann erleben sie das, was in dieser Kurve hier als der Schockzustand bezeichnet wird. Hier geht unsere Energie, unsere emotionale Energie geht hier in den Keller. Und in diesem Schock wird plötzlich sichtbar, diagnostizierbar, wahrnehmbar. In der Corona-Krise waren es vielleicht für uns die ersten Horrorzahlen von Toten in Italien, die uns klargemacht hat, dieses Ding betrifft nicht nur China, sondern uns. In unserer persönlichen Situation können es ganz andere Dinge sein. Vielleicht ist es der Knoten, den du in deiner Brust ertastet hast und denkst, wow, krass, kann das sein? Ein Schockzustand. Oder du schaust auf die Börsencharts und siehst, das Ding ist völlig abgestürzt, mein Vermögen ist vernichtet. Oder der Tod eines Menschen, die Nachricht des Todes eines Menschen. Oder der Brief in diesen Tagen von der FH oder von der Uni, du hast deine Prüfungen nicht bestanden. In diesem Moment geraten wir so etwas wie in einen Schock, einen Moment der Starrheit. Oder vielleicht ist es der Moment, wo zu Hause Krise ist. Deine Kinder oder dein Ehemann schlagen die Tür zu und rufen dir noch irgendetwas Schlimmes nach. Es ist der Moment, wo wir denken, wow, jetzt zerbricht alles. Du bist geschockt und doch willst du es nicht an dich heranlassen, denn auf den Schock folgt laut Drehbuch nochmal eine andere Phase und das ist die Verleugnung. In der Verleugnung kommt noch einmal die Energie, wir bäumen uns auf und denken, nein, das kann nicht wahr sein. Ich bekomme in diesen Tagen immer wieder Videos auch von lieben Menschen, die schicken mir Videos über Corona. Corona ist nicht mehr als ein heftiger Schnupfen. Liebe Leute, das darfst du glauben. Für mich sagt es einfach, du bist einfach erst in der Phase der Verleugnung angekommen. Und es gibt noch genügend Menschen auf dieser Welt, wo es so ist. Aber es geht weiter. Auch nach der Phase der Verleugnung kommt dann die Phase des Widerstands. Ich habe als Neunjähriger einmal so eine Phase der Verleugnung erlebt. Ich hatte einen Skiunfall und es hat ganz ordentlich gerumst. Ich konnte nicht mehr aufstehen. Ich wurde auf einen Schlitten gepackt und ins Auto meines Vaters gebracht. Ich lag da auf der Rückbank, wurde ins Krankenhaus gefahren. Und während der ganzen Zeit, das war total surreal. In meinem Kopf hatte ich den Eindruck, das ist nur ein Traum. Ich schlafe, das ist nur ein Traum. Und dann kam ich ins Krankenhaus, ich wurde untersucht, ich hatte einen Gips am Bein. Und erst irgendwann in der Nacht in diesem Krankenzimmer, meine Familie war nicht mehr da, stellte ich fest, hey, das ist ein reales Krankenzimmer, es ist ein anderes Bett, ich bin nicht im Traum, das ist Realität. Und dann kam plötzlich Angst und Traurigkeit in mir auf. Und wisst ihr, da bin ich in eine der ersten Lebenskrisen hineingekommen und der lacht jetzt vielleicht. Denn meine ganze Familie ging nach Hause und der größte Traum an diesem Tag war, es gab zu Hause Brathähnchen, Poulet. Und als ich da im Bett lag und feststellte, es ist kein Traum, da brach meine Welt zusammen, denn es gab für mich kein Brathähnchen. Ja, ich hoffe, ihr lacht, denn Lachen hilft uns, Krisen zu überwinden. Dem David und seinen Männern war das Lachen nun wirklich vergangen. Sie kamen in diese Phase des inneren Widerstands, wo sich alles in ihnen auflehnt, wo man anfängt zu klagen, sein Hin- und Herschwanken zwischen Schuldgefühlen. Warum sind wir weggegangen von zu Hause? Warum haben wir unsere Familien allein gelassen? Oder wie konnte unser Führer David uns das antun? Wut und Zorn packen die Leute. Und als sie das Unabänderliche realisieren, wer ist dafür verantwortlich? Wen können wir dafür bestrafen? ist eine Energie, die sehr gefährlich ist. Hier liegt sehr viel Zerstörungspotenzial. Ich habe vorhin aufgezeigt, was für Männer waren das um David herum. Das waren tickende Zeitbomben. Das waren emotional tickende Zeitbomben. Das waren Menschen, die hatten einen Rucksack voller unverarbeiteter Lebenskrisen. Und liebe Leute, das ist gefährlich. Krisen haben ein großes Zerstörungspotenzial. Sie wühlen in uns das Unverarbeitete auf. Unsere verdrängten Ängste, unsere Verletzungen, all das kommt in Krisenzeiten hervor. In 5. Mose 8, Vers 2 lesen wir, dass in Krisenzeiten offenbar wird, was in unserem Herzen ist. Krisenzeiten sind deshalb immer eine Einladung Gottes, das Verborgene in unserem Herzen anzuschauen, anzufangen, unseren Rucksack zu leeren, unsere Vergangenheit aufzuarbeiten. Es ist eine Chance, in diesem Moment, wo die Dinge aufgewühlt werden, sie auch zu bearbeiten. In dieser Phase ist es ganz typisch, dass sich die Wut und der Zorn der Menschen gegen Vorgesetzte richtet und gegen die Obrigkeit. Kinder gegen ihre Eltern, Arbeitnehmer gegen ihre Arbeitgeber, das Volk gegen die Regierung. Was in diesen Tagen gejammert wurde und geschimpft wurde über unsere Vorgesetzten in unserem Land. Den einen reagieren sie zu langsam, den anderen reagieren sie zu schnell. Die einen finden machen total durchgeknallte Maßnahmen. Die anderen sagen, das ist viel zu lasch, es müsste viel härter sein. Das ist so ein Moment, wo ich mich heute Morgen auch an alle Menschen richte, die gerade jetzt in Leitungspositionen sind. Ich möchte euch einfach Mut machen. Ihr werdet es nie allen Menschen recht machen. Es ist ein Moment, wo Menschen mit ihren Gefühlen nicht wissen, wohin, und es richtet sich einfach auf Verantwortungsträger. Ich möchte allen Verantwortungsträgern Mut machen, reagiert nicht falsch auf diese Wut und den Zorn von Menschen in Krisen. Das ist etwas, was ich viel zu lange gebraucht habe, um das für mich selbst zu merken. Oft habe ich mit den gleichen Emotionen zurückreagiert, aber das hilft nicht weiter. Offenbar hat David diese Weisheit gehabt, nicht mit gleicher Münze seinen Männern zurückzuzahlen. Der Text sagt uns nichts Detailliertes über die Reaktion von David auf die Wut der Männer, aber David hatte sich offenbar so verhalten, dass er die Reaktion dieser Männer in eine nächste Phase ihrer eigentlichen Emotionen leiten konnte, nämlich in eine Phase der Trauer. Das war hier die Phase von Wut und Zorn, und nun kommen die Männer in ihre Phase der Trauer. In 1. Samuel 30, Vers 3 lesen wir, als nun David mit seinen Männern zu der Stadt kam und sah, dass sie mit Feuer verbrannt war und ihre Frauen, Söhne und Töchter gefangen waren, erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme, und sie weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Krisen sind oft mit Verlusten verbunden, und Verluste fügen uns immer Schmerzen zu. Und manche Verluste lassen sich leicht wegstecken. Doch sobald es um die Dinge oder sogar um Menschen geht, zu denen wir eine Herzensverbindung haben, ist der Schmerz oft unendlich groß. Es ist eines, in der Corona-Krise die Frühlingsferien absagen zu müssen. Aber es ist etwas ganz anderes, wenn du dein Hochzeitsfest geplant hast auf Anfang Mai und es diese Tage absagen musstest. Und es ist noch krasser, wenn du deinen Arbeitsplatz schon verloren hast oder droht ihn zu verlieren. Es ist noch krasser, einen Menschen zu verlieren. Einen Sohn, eine Tochter, einen Bekannten, einen Freund durch Tod. Ich habe diese Tage schon mit Menschen gesprochen, die haben durch Corona schon Menschen verloren. Nicht in der Schweiz, aber in anderen Ländern. Und das ist dramatisch. Aber oft braucht es gar nicht solche dramatischen Dinge, dass der Zorn in uns hochkommt. Es gibt auch in christlichen Gemeinden manchmal viel Wut und Zorn, dort, wo eigentlich Trauer und Loslassen viel mehr angebracht wäre. Die Welt verändert sich, die Kirche verändert sich, es kommen neue Generationen, und Veränderungen bedeuten immer Verlust, immer Altes loszulassen, um Neues gewinnen zu können. Und es gibt Menschen, die in den letzten Wochen wirklich Wut hatten, weil wir die Anweisungen der Behörden umsetzen mussten, weil sie nicht mehr hier in den Gottesdienst kommen durften. Und was wir hier gerade erleben, kann eine große Lernlektion für uns sein und auch für die Zukunft unserer Kirche. Vor einem Jahr haben wir als Gemeindeleitung uns Gedanken über die Vision gemacht. Und ein solcher Satz unserer Vision lautet: Wir träumen von einer wachsenden Kirche mit mehreren Gottesdiensten an möglicherweise mehreren Standorten. Und als ich das vor einiger Zeit einmal jemandem erzählt hatte, dann sagte er mir sofort, sehr abwehrend, das wird die Gemeinde spalten. Wenn wir nicht am Sonntagmorgen in einem Raum zusammensitzen, das wird die Gemeinde spalten. Liebe Geschwister, heute Morgen ist es soweit. In diesem Raum sitzen noch 8 oder 9 Leute und ihr sitzt zu Hause in euren Wohnzimmern oder wo auch immer ihr gerade seid. Ich spürte, da hat jemand die Vorstellung, wir sind dann eine Gemeinde, die zusammenhält, wenn wir jede Woche einmal gemeinsam in einem Raum sitzen, gemeinsam das Gleiche tun, nämlich gemeinsam Gott anbeten und singen und auf eine Predigt hören. Aber ist es wahr, dass wir heute Morgen nicht mehr eine Gemeinde sind, die zusammenhält? Es kann sein, dass wir über Wochen, vielleicht Monate, unsere Gottesdienste nur noch über diesen Livestream gemeinsam feiern können. Und das ist ein Verlust. Glaub mir, ich finde es nicht lustig. Wir können uns nicht mehr die Hand geben, wir können uns nicht mehr in den Arm nehmen, wir können nicht mehr gemeinsam singen, auch wenn wir heute Morgen eine total coole Sängerin hatten mit der Rebecca und das war super. Aber wir können nicht mehr gemeinsam hier diesen Klang der Lieder erleben und das ist Verlust. Doch hören wir deshalb auf, eine Gemeinde zu sein? Der Anspruch, dass wir eine Gemeinde sind, wenn wir alle in einem Raum sitzen, das ist eine uns lieb gewordene Erfahrung. Aber ganz ehrlich, ich hatte in den 3 Jahren, in denen ich in der Stammi bin, noch keine Arbeitswoche wie die letzte Woche, wo ich mit so vielen Gemeindegliedern persönlichen und hochwertschätzenden Kontakt pflegen konnte, das meiste am Telefon, oder über FaceTime oder über WhatsApp oder über sonst irgendeinen Kanal, wo wir uns einfach über elektronische Wege getroffen haben, miteinander gesprochen haben. Und wenn du das erleben willst, wenn du in diesen Tagen erleben willst, dass wir eine Gemeinde sind, dann greif heute zum Telefonhörer und dann ruf jemanden an, am besten die Person, die du am längsten nicht mehr gesehen hast hier, die du vermisst und sag ihr, dass du sie vermisst. Das ist eine Zeit, wo wir zeigen können, dass wir eine Gemeinde sind. Ich habe mir aufgeschrieben, in diesen Tagen wird sich zeigen, was wir wirklich sind und was wir uns nur eingebildet haben zu sein. In dieser Zeit kann ein Lernprozess für uns stattfinden, der uns fit macht für die Zukunft, die Gott mit uns als Gemeinde vorhat. Krisen führen uns an den Punkt, wo wir Altes, Geliebtes loslassen müssen, um Neues, etwas, was wir auch wieder lernen zu lieben, gewinnen zu können. Und dieses Loslassen ist mit Schmerz und Trauer verbunden. Es darf uns auch traurig machen. Dafür muss sich niemand schämen. Vielmehr müssen wir in unserer Zeit, wo alle immer happy sein müssen, vielleicht sogar wieder neu lernen, mit Leid und auch mit Schmerz umzugehen, auch dazu zu stehen, es nicht wegzuspielen. Stell dir vor, diese harten Kerle um David herum, kampferprobte Männer, sie liegen auf dem Boden und heulen sich die Augen aus dem Kopf. Nur wer trauern kann, wer über das Loslassen und den Verlust auch wirklich trauern kann, der kann auch den nächsten Schritt machen und wieder in eine hoffnungsvolle Zukunft hineingehen. Ich weiß nicht, was du gerade loslassen musst, welche Träume oder Realitäten in deinem Leben gerade zerbrochen sind, aber ich möchte dich einladen, heute Morgen deinen Widerstand aufzugeben und zu beginnen zu trauern und loszulassen, was du nicht festhalten kannst. Gefühle wie Wut und Zorn abzulegen. Trauern heißt, unseren Schmerz uns einzugestehen und Ausdruck zu verleihen. Und da sind wir Menschen so unterschiedlich. Der eine weint es heraus, der andere schreit es heraus, der vierte schweigt es durch, der fünfte singt es oder schreibt es. Und so ist jeder Mensch unterschiedlich, wie er mit diesem Ding umgeht. In der Geschichte von David begegnen wir aber mitten in dieser Trauer einem alles entscheidenden und alles verändernden Satz. 1. Samuel 30, Vers 6. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Am Tiefpunkt der Trauer unterscheidet sich David von den anderen. Die Traurigkeit kann ihn nicht überwältigen und die Depression hineinreißen, denn David ist zu dieser Zeit schon ein krisenerprobter Mann. Er hat einen Ort, an den er hinfliehen kann, wo er Zuflucht findet, einen Ort, nämlich die Gegenwart Gottes. Er stärkte sich in dem Herrn. Das heißt, er geht in die Gegenwart Gottes hinein. Die Gegenwart Gottes umgibt ihn. Und das ist der Moment, wo David Frieden, Geborgenheit und Ermutigung und neuen Mut findet. Wir lesen nicht genau, wie David das gemacht hat. Auch da gibt es viele Wege. Aus meinem Leben weiß ich, dieser Moment, in Gott gestärkt zu werden, das kann wie ein Blitz vom Himmel kommen, dass der Heilige Geist zu uns spricht. Und es kann sein, dass ich mich zurückziehe, Stunden, vielleicht Tage, um zur Ruhe zu finden, in die Stille, im Bibellesen. Es kommt nicht darauf an, wie das geschieht. Da musst du deinen Weg finden. Es kommt darauf an, dass es geschieht, dass wir uns in der Krise in der Gegenwart Gottes stärken und stärken lassen. Und als David in dieser Situation drin ist, da ändert sich plötzlich seine Perspektive. David sieht immer noch und er steht immer noch mitten in dieser verbrannten Stadt. Aber jetzt sieht er mehr. Er sieht diesen Gott, der größer ist als sein Schmerz und alle Trauer und alles Chaos und alle Bedrohung. Er erinnert sich wahrscheinlich in diesen Momenten an all die Ängste, die er hatte als Hirtenjunge, nachts draußen auf dem Feld und wie er den Beistand Gottes erlebt hat und die übernatürliche Kraft Gottes, die immer wieder über ihn kam. Er erinnerte sich an den Gott, dessen Autorität und Kraft ihm den Sieg über Goliath verliehen hat. Und er erinnerte sich an den Moment seiner Salbung, als der Prophet Samuel kam und ihn, den David, den Unscheinbaren, gesalbt hat zum König über Israel. Und in all dem, was David hier erlebt, in diesem Moment der Stärkung vor Gott, wird sein Leben mitten in der Krise neu fokussiert. Wenn wir den Kontext der Geschichte studieren, werden wir feststellen, David lebte damals in einer gewissen Resignation. In 1. Samuel 27,1 lesen wir, David aber dachte in seinem Herzen, ich werde doch eines Tages Saul in die Hände fallen. Es gibt nichts Besseres für mich, als dass ich entrinne ins Land der Philister. Dort der Philister lebte David wirklich kein rühmliches Leben. Er lebte ein Doppelleben. Auf der einen Seite stellte er sich gut mit dem König Achish. Er wurde sogar sein Leibwächter. Auf der anderen Seite unternahm er mit seiner Miliz immer wieder Raubzüge in die benachbarten Regionen, zu Verbündeten der Philister. Dem Achish verkauft er diese Raubzüge als Raubzüge in das Südland Juda. Also David lebte damals wirklich ein Doppelleben. Er lebte in einer Lüge. Und David tat damals das, was er gut konnte. Er war ein Kämpfer, aber er lebte nicht in seiner Berufung. Die Krise war es, diese unglaubliche Krise war es, die sein Leben wieder neu fokussierte auf Gott und auf den Willen Gottes. Das ist nämlich das Nächste, was wir von David lesen. Nämlich David kommt in dieser Trauer und dieser Begegnung mit Gott, kommt er in eine Phase der Öffnung. Plötzlich fragt er Gott, Gott, was ist dein Wille in dieser Situation? Es heißt hier, David befragte den Herrn und sprach, soll ich dieser Schar nachjagen, werde ich sie einholen. Und der Herr sprach, jage ihr nach, du wirst sie einholen und du wirst sie retten. Es ist die Krise, die David dazu veranlasst, wieder zu seiner Berufung zurückzukehren.
Und diese Chancen bergen auch die Krisen in unserem Leben. Wir machen einen großen Fehler, wenn wir Gott nur bitten, die Krise wegzumachen, während sein Ziel darin besteht, in der Krise und durch die Krise zu uns zu sprechen. Ja, es gibt einen Gebetsaufruf weltweit und ich muss euch sagen, ja, ich bete auch, dass die Ausbreitung des Coronavirus gestoppt wird. Ja, ich bete auch für Weisheit unserer Obrigkeit. Ja, ich bete auch, dass der wirtschaftliche Schaden überwunden werden kann. Aber ich will noch viel mehr dafür beten, dass die Corona-Krise uns, den Kindern Gottes, mir zuallererst neu bewusst macht, wozu wir berufen sind. Dass Gott uns durch diese Krise befreit von allem unnötigen Ballast unserer christlichen Betriebsamkeit und uns fokussiert und freisetzt für die Dinge, die wirklich wichtig sind. Ich bete darum, dass diese Krise und jede andere Krise in unserem Leben dazu dient, dass Menschen Gott begegnen, dass Menschen seine Liebe erfahren, dass Menschen Lebensveränderung erleben, dass Menschen aus dem heraus hingehen und die Großzügigkeit der Liebe Gottes an andere weiterschenken. Nein, die Krise ist nicht nur ein Schaden. Es geht nicht nur darum, die Krise wegzuhaben. Ich wünsche mir, dass die Krise bewirkt, wozu sie gesandt ist. Denn ich glaube, dass solche Dinge nicht von ungefähr passieren. Was mich an David immer wieder beeindruckt, ist seine Bereitschaft, sich vor Gott zu demütigen. Er war bei weitem kein fehlerloser Mann, aber war immer wieder bereit, vor Gott zu kapitulieren, umzukehren. Diese Eigenschaft unterscheidet ihn im Kern von seinem Vorgänger, dem König Saul, der eigentlich nie bereit war, wirklich Buße zu tun, der am Ende doch seine eigene Ehre suchte und sein Ding durchziehen wollte. Dagegen fragte David mitten in der Krise nach dem Willen Gottes. Und aus diesem Gespräch heraus kommt neuer Mut für ein kühnes Wagnis, nämlich den Feinden nachzujagen und die Familien zurückzuerobern und all das, was sie verloren haben, wieder zu gewinnen. Was wir am Tiefpunkt unserer Krisen brauchen, das ist das Reden Gottes in unsere Krise hinein, die Zusagen, seine Verheißungen. Und die Bibel ist voller solcher Verheißungen. Für unser Leben und für unser Sterben. Ich weiß ja nicht, wo du gerade stehst, was dich gerade beschäftigt. Aber ich bin mir sicher, wenn wir uns vor Gott demütigen, ihn suchen und sein Reden für unser Leben suchen, er zu uns reden, dann wird er auch mitten in der Krise eine neue Perspektive für unsere Zukunft geben. Selbst im Extremfall, wenn deine Krise bedeuten würde, dass du nicht mehr lange zu leben hast. Jesus Christus sagt, er ruft uns das zu, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Ich weiß, einige denken jetzt vielleicht, das ist aber dicke Post, ich habe nicht vor zu sterben. Ja, ich auch nicht. Doch die Corona-Krise macht uns bewusst, dass wir alle einmal sterben werden. Gestern Abend hat eine Ethikerin in der Tagesschau gesagt, die Corona-Krise fordert uns heraus, uns der Verantwortung zu stellen, über unser eigenes Sterben nachzudenken. In der Schweiz sterben jedes Jahr 60.000 Menschen, das sind 165 Menschen pro Tag. Ist es nicht genau diese Hoffnung, dass wir ewiges Leben haben, dass wir eine Perspektive über den Tod hinaus haben, die uns unterscheidet von den Menschen, die nur auf sich selbst vertrauen, auf ihre eigenen Fähigkeiten? Der Kern unseres Glaubens liegt doch in dieser Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Aus dieser Hoffnung kommt die Kraft, die Krisen zu überwinden, hier und jetzt in diesem Leben. Als Christen wissen wir, weder der Tod noch der Schmerz, weder Leid hat das letzte Wort. Eine hoffnungsvolle Botschaft der Bibel lautet, die Krise hat ein Ende. Für alle, die ihre Hoffnung auf Jesus Christus setzen, ist 100% sicher, die Krise hat ein Ende. Ob es der Konkurs ist oder der Jobverlust, die Krise hat nicht das letzte Wort. Christen haben eine andere Perspektive, weil sie wissen, wir haben das vorher gesungen, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Paulus sagt dort, ich bin sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Künftiges, noch irgendwelche, weder Hohes noch Tiefes, weder sonst irgendetwas auf der Welt, auch keine Corona-Krise kann uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Römer 8, Vers 32. Wer in diesen Verheißungen verankert ist, der kann sich darin stärken, wie David sich im Herrn gestärkt hat. Ich glaube, dass Gott mitten in dieser Krisenzeit Neues für uns bereit hat. Ich sehe, und das ist der letzte Schritt hier auf diesem Weg, Neues zu wagen. Menschen, die von der Hoffnung her leben, die wagen Neues, die lassen nicht den Kopf hängen. Und ich sehe im Moment gerade so viel Neues um mich herum aufsprießen. Ich habe nicht die Zeit, das jetzt zu erzählen, aber die Corona-Krise eröffnet uns auch neue Möglichkeiten. Krisenzeiten sind Zeiten, die Energie zur Veränderung freisetzen. Es ist jetzt die Stunde der Hoffnungsträger. Lasst uns Gott fragen, wo möchtest du uns gebrauchen? Was willst du, dass wir tun? Worauf sollen wir unser Leben fokussieren? Vielleicht ist diese Krise ein ganz persönlicher Weckruf für dich, das, was Gott dir gegeben hat, deine Gaben, deine Fähigkeiten, deine Ressourcen, ganz neu auf das zu fokussieren, was er dir als Auftrag gegeben hat. Aus all dem kann unglaublich viel Segen werden. So endet diese Geschichte. Es ist eine Happy-End-Geschichte. Nicht jede wird so ausgehen, aber es ist hier eine Happy-End-Geschichte. David und seine Männer jagen ihren Feinden nach, diesen Räubern, und sie holen sie ein und sie holen sich alles zurück, was ihnen geraubt wurde. Und das heißt, es ist nicht ein Mensch versehrt von diesen Familienmitgliedern, die sie zurückholen. Und neben all ihrer Beute, also all ihr Hab und Gut, was sie verloren hatten, nehmen sie noch viel mehr Beute mit zurück. So viel, dass sie anfangen, Geschenke an die Nachbarstämme zu verschenken. Diese ganze Geschichte ist eine Geschichte der Hoffnung. Dort, wo Menschen sich auf Gott ausrichten, kann aus einer Krise Segen werden. Segen nicht nur für uns selbst, sondern Segen, der weiterfließt zu den Menschen um uns herum. Ich weiß, das ist ein Happy End. Nicht jede Geschichte geht so aus, dass wir sichtbar in diesem Leben sehen, was da alles an Segen kommt. Es gibt in diesen Tagen auch Christen, die an diesem Coronavirus sterben. Und sie haben nicht den Segen verpasst. Sie sind dort, wo ihre Hoffnung schon immer war. Es gibt keinen größeren Segen als den Segen, den Christus uns im Himmel aufbewahrt. Und mit dieser Hoffnung dürfen wir hier leben, was auch immer auf uns zukommen mag. Krise bedeutet, Altes loszulassen und durch diesen Schmerz zu gehen, damit Gott uns Neues schenken kann, Größeres, Herrlicheres. Und in diesem Sinn lade ich uns ein, gehen wir weiter mutig in die Zukunft. Amen.